Metal Markus Metal Podcast. Heute mit dem Thema:
Leute, wir müssen reden.
Worüber?
Killing for Revenge von Six Feet Under. Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer, zur mittlerweile 41. Folge von Metal Markus Metal Podcast. Ich freue mich ganz besonders auf die heutige Folge, denn es ist mal wieder die Kategorie Leute, wir müssen reden. Ich freue mich deshalb, weil das war die Kategorie der allerersten Folge von diesem Podcast, also quasi schon zu einem Zeitpunkt, als ich noch gar nicht wusste, dass es Kategorien überhaupt geben wird. Ich glaube, ihr habt verstanden, was ich meine. Und wenn man sagt, man muss reden, ist das natürlich viel lustiger, wenn man mit jemand anders noch darüber reden kann. Darum habe ich mir zwei Gäste heute eingeladen, nämlich Marcel und Dennis von Tod und Teufel. Hallo, ihr beiden.
Guten Tag, guten Abend.
Von Tod und Teufel haben wir gesagt. Erklärt uns doch einmal kurz, was Tod und Teufel denn jetzt ist.
Genau, also im Prinzip ist, kennt man uns ja schon, oder beziehungsweise mich, ich war ja schon mal bei dir zu Gast, allerdings unter dem Namen Gift und Galle. Ja, ja, ganz kurz runtergerissen, eigentlich ist alles so, wie es immer war, nur dass Chris mit Gift und Galle alleine weitermacht und wir uns entschieden haben, das Ganze dann unter Tod und Teufel weiterlaufen zu lassen. Das ist eigentlich schon, ja, da gibt es nicht viel zu erzählen, aber so ist es im Prinzip.
So nach dem Motto, alles neu macht der Mai, so ungefähr.
Ja, genau.
So kann man es auch sagen, ja.
Alles klar. Ja, wunderbar. Deswegen sind wir ja aber gar nicht hier, sondern wir haben uns zusammengefunden, weil wir, glaube ich, alle das neue Album von Six Feet Under gehört haben. Eben schon gesagt, Killing for Revenge heißt es. Und weil wir irgendwie alle der Meinung sind, irgendwie ist es gar nicht so gut. Und genau darum müssen wir jetzt mal darüber reden. Wie ist denn erstmal so ganz spontan eure Einschätzung zu diesem Album? Marcel, wie siehst du das?
Ja, also ich muss sagen, ich habe nicht viel erwartet und wurde trotzdem enttäuscht. Ja, einfach weil ich die, ich fand es schon schwierig, als diese ganze Graveyard Classics Geschichte losging. Die erste fand ich noch geil, als es dann aber losging, dass dann ein reines AC/DC Coveralbum kam. Dann kamen die Unborn und die Undead. Die fand ich dann auch schon sehr schwach, muss ich sagen. Gerade, ja, ne, was halt zum Beispiel den Gesang von Chris Barnes angeht, den man halt von früher irgendwie anders kennt. Ja, und ja, hab die angemacht und war erstmal so ein bisschen erschrocken, tatsächlich, weil es echt nach vorne geht. Aber ich tatsächlich, zusammengefasst echt vernichtend sagen muss, ich habe nichts an dem Album gefällt mir ansatzweise.
Ich entnehme jetzt aber deinen Worten, dass es mal Zeiten gab, wo du die Band wirklich gut fandest.
Absolut. Also ich habe bis zur, ich glaube, ist es 13, heißt das Album 13? Glaube ich, ja, aber so die ersten 5, 6 Alben, alle absoluter Killer.
Ja, dem kann man kaum was hinzufügen, aber Dennis, wie siehst du das? Ist es dir auch ähnlich ergangen? Hast du nichts erwartet und wurdest enttäuscht oder ist der Sachverhalt anders bei dir?
Bei mir war das erstmal, ich wusste gar nicht, dass die neue Platte rausbringen, weil ich die jetzt schon länger nicht verfolgt hatte. Das letzte, was ich sogar gekauft habe, war True Carnage, müsste das, glaube ich, gewesen sein.
Oh, das ist ja ewig her.
Ja, und dann kam die Graveyard Classic 1. Und da bin ich bei Marcel derselben Meinung. Das ging noch. Die zweite habe ich mir dann gar nicht erst geholt. Ja, ich habe das jetzt rauf und runter laufen lassen. Ich weiß nicht. Ein, zwei Songs kann man sich geben, finde ich. Aber ich weiß nicht. Das ist so, wie soll man sagen, dahingeworfen, finde ich. Also mich überzeugt das nicht. Ich habe das sogar für unterwegs so auf dem Kopfhörer, weil ich dachte, vielleicht klingt das besser, wenn man unterwegs ist oder so. Aber irgendwie sowohl auf, als auf Anlage als auch auf Kopfhörer, ja, hat es mich jetzt nicht, ja, begeistert, ja, leider.
Auch im Flugzeug sehr scheiße.
Auch im Flugzeug, genau.
Ja. Hat der Pilot gesagt, mach das aus.
Genau, mach das aus, sonst fliege ich vom Baum.
Ich fand es halt schade, weil ich wusste nicht, dass die neue Platte rausbringen und dann dachte ich auch, hör mal rein und dann war ich enttäuscht. Andere waren vielleicht enttäuscht, weil sie nichts erwartet haben, aber ich wusste ja nicht, was kommt.
Also bei mir ist der Sachverhalt auch so ähnlich wie bei dir, Dennis. Ich wusste gar nicht lange Zeit, dass überhaupt ein neues Six Feet Under Album kommen würde, weil ich auch Six Feet Under irgendwann mal wirklich so komplett vom Radar verloren habe. Mir geht's da genauso wie euch beiden. Also Graveyard Classics 1 heißt sie ja gar nicht, sondern einfach nur Graveyard Classics, genau. Fand ich wirklich noch ziemlich cool. Als es dann eben anfing damit, wir covern ein ganzes AC/DC-Album, habe ich schon gedacht, okay, was genau soll das? Und ich habe das irgendwann auch überhaupt nicht mehr verfolgt. Das muss auch so ich denke auch 2010 oder so gewesen sein. Was ich wirklich noch gut fand, daran kann ich mich noch erinnern, war das Album Bringer of Blood damals. Das fand ich eigentlich noch ganz cool.
Ja, ja stimmt, da gab es ja auch noch, stimmt.
Ja, irgendwann mal, auch schon lange her.
Ja. Und
als ich dann, ich wusste es auch wirklich gar nicht, dass Jack Owen jetzt ja bei Six Feet Under eingestiegen ist, da habe ich gedacht, okay, das weckt zumindest mein Interesse dahingehend, dass ich mir dieses Album mal kaufen werde. Und Erwartungen, muss ich ganz ehrlich gestehen, hatte ich auch überhaupt keine, weil ich diese Band Ewigkeiten nicht mehr gehört habe. Und das Erste, was ich dann gedacht habe, als der erste Song von dem Album losgeht, warum genau klingen Six Feet Under jetzt eigentlich so wie Cannibal Corpse? Habt ihr das auch so empfunden bei den ersten Songs? Weil die sind ja doch sehr schnell. Also zumindest, wenn man an die Dimension denkt, mit denen Six Feet Under ganz, ganz früher angefangen haben.
Also wenn ich anfangen kann, also bei mir weiß ich nicht, ich habe schon mich immer gewundert, warum Six Feet Under wieder Hammer Smash and Face covert auf ihren Konzerten. Vielleicht war das auch so ein Indiz dafür, warum jetzt die Platte so klingt vielleicht, dass Chris Barnes zurück zu den Wurzeln will oder versucht es. Aber stimmt, das ist 1:1, klingen die wirklich wie Cannibal Corpse. Aber wie eine schlechte Kopie, würde ich leider sagen.
Harte Worte, aber ja, kann man so sagen.
Ja, ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass, wie gesagt, die letzten beiden Alben, die da vorauskamen, ich glaube, das war erst Undead, ich weiß jetzt die Reihenfolge ehrlich gesagt nicht so ganz, weil ich sie auch halt seit einiger Zeit nicht mehr verfolgt habe. Und ich finde, da ist halt, was viele Fans tatsächlich geil finden, ja, weil es natürlich auch ein absoluter Wiedererkennungswert ist, halt immer dieses, so und so. Das war ja früher schon witzig, wenn er irgendwie das im Refrain gemacht hat, aber dann hat es ja über den ganzen Song gemacht. Und ich vermute, dass so viele Leute, wie sie es geil fanden, aber auch so viele oder mindestens so viele Leute gesagt haben, so, boah, nee, damit kann ich nichts mehr anfangen. Und vielleicht auch einfach die Verkaufszahlen der Platten irgendwie runtergegangen sind und er sich gedacht hat, okay, da muss jetzt wieder neuer Wumms rein. Meiner Meinung nach ist aber genau, weil er versucht wieder an so Cannibal Corpse Geballer anzuknüpfen, war meiner Meinung nach der komplett falsche Weg, weil das einfach nicht Six Feet Under ist.
Vollkommen richtig, würde ich auch so sehen. Six Feet Under, ich meine, ich glaube, jeder kennt ja die Geschichte, warum es Six Feet Under gibt. Es ist ja nicht so, dass Chris Barnes bei Cannibal Corpse damals ausgestiegen wäre, sondern Six Feet Under war ja eher so ein, wie soll man das nennen, Hobbyprojekt erstmal, das er ja ins Leben gerufen hat.
Ja.
Und eigentlich war er ja da, also nicht eigentlich, er war ja noch Sänger bei Cannibal Corpse und die Band hat ihm dann ja irgendwann gesagt, hör mal, deine Gesangsleistung finden wir nicht mehr so gut. Tritt doch mal lieber aus dieser Band aus, so ungefähr. Und er war ja eigentlich froh darüber, weil er so gerne mit Six Feet Under weitermachen wollte, weil das ja für ihn was völlig anderes war. Insofern hat es mich auch, also wirklich, geschockt ist jetzt vielleicht zu hart gesagt, aber ich war auch schwer irritiert, weil auch wenn man sich das Album anguckt, allein das Cover-Artwork sieht ja wirklich zu 100% wie ein Cannibal Corpse Cover-Artwork aus und passt ja auch so gar nicht in die eigentliche Stilistik, die Six Feet Under früher zumindest immer gefahren haben. Die Cover waren ja auch immer so ein bisschen, ja klar, gewaltverherrlichend im weitesten Sinne, aber
ja, aber nicht so, nicht so krass wie Cannibal Corpse. Also da wurde nicht jedes Albumcover irgendwie zensiert oder so.
Genau. Und ja.
Ich finde den Namen.
Ich muss aber sagen.
Achso, ja.
Ja.
Nee, mach. Achso, ich wollte nur sagen, Killing for Revenge klingt auch so wie ein zusammengewürfeltes Name aus 3 Songtiteln von Six Feet Under. Ja, weil der ist wirklich so.
Ja, es ist halt null Kreativität dabei. Ja, so einfach sowas dahingerotztes. Und wenn, ich sag mal, wenn ich, jetzt kann man natürlich sagen, Weiterentwicklung, bla bla bla, aber wenn ich als Band Bock habe, mich weiterzuentwickeln oder sage, ich habe eigentlich Bock auf ein richtiges Geknüppel wieder, dann hätte er ja irgendwie das unter einem anderen Namen machen können. Aber das unter dem Six Feet Under Banner zu machen, finde ich persönlich, war der falsche Weg.
Hat Chris Barnes nicht auch mal bei irgendeiner anderen Band zeitweise gesungen, die auch dann so eine ähnliche Musik gemacht haben? Oder habe ich das gerade falsch im Kopf?
Nee, der war bei, also es gab mal eine Six Feet Undercover Band, die hießen Torture Killer. Und ja. die fand er so geil, dass er quasi bei denen dann eingestiegen ist und da, ich glaube, aber auch nur auf einem Album gesungen hat. Die wiederum aber finde ich auch ganz geil. Also das ist halt so, weil du hast ja in dieser, sag ich mal, in diesem, oder zumindest habe ich da vielleicht auch zu wenig Ahnung von, aber in diesem groovigen Death-Metal-Bereich nicht so viele Bands, wo man sagen würde, klingt wie Six Feet Under oder für Fans von Six Feet Under. Und Torture Killer ging aber so in diese Richtung zumindest, ne? Also auch sehr groovig. Genau, und da war er aber, soweit ich weiß, nur bei einem Album der Sänger.
Also quasi Gast, völlig der Gastsänger quasi.
Der der Gastsänger auf dem Album. Ja, aber natürlich hast du völlig recht, wenn man genau dieses Oldschool machen möchte, kann man ja eine andere Band durchaus gründen. Ich meine, es gibt ja auch genug kreative potenzielle Bandnamen, wenn man so Cannibal Corpse Alben durchgeht, ne? Also Butchered at Birth könnte man ja auch eine Band nennen oder so. Jetzt bin ich kreativ, ja, aber auf jeden Fall wüsste jeder, worum es geht.
So eine Mini-Anekdote, vielleicht, Dennis wird sich auch daran erinnern, wir hatten ja mal, wir hatten auch mal zusammen eine Band und wir wollten uns, oder als wir vor der Neugründung waren, wollten wir uns auch, was glaube ich, ich bin mir ziemlich sicher, auch ein Cannibal Corpse Song ist, Orgasms Through Torture.
Genau.
Und wir hatten sogar auch schon das Bandlogo und so alles. Das ist immer das Wichtigste. Bandlogo muss als erstes stehen. Du hast noch keinen Song. Ja, kein Gitarristen, kein Schlagzeuger, aber Bandlogo steht.
Und Bandfotos.
Und das Bandlogo darf natürlich nicht normal lesbar sein. Muss immer aussehen, als hätte man eine Mandarine abgepellt. Oder waren das Black Metal Logos? Ich bin mir nicht so sicher.
Mandarine abgepellt. Ja, stimmt, ey.
Die Black Metal Logos sind einfach Stöcker hinschmeißen.
Ja, genau. Oh, genau. Und, so und beim Death Metal kommt einfach noch ein Liter Blut drüber.
Genau.
Ach so. Ah, ja. Also so viel zum Thema, nur Power Metal wäre generisch. Ne? Also,
ja, genau.
Ja, wir haben da ein Thema ja schon angesprochen. Ich glaube, wir alle sind uns einig, das Hauptproblem, was glaube ich jetzt jeder, der Six Feet Under Fan der ersten Stunde so ist, oder nennen wir mal der ersten 4 bis 6 Alben, wird sich ja unweigerlich fragen, wenn er in dieses Album reinhört, wo zum Geier ist denn dieser unwiderstehliche Groove hin? Weil ich kann nur für mich sprechen, als ich das erste Mal Six Feet Under gehört habe, war das genau eben der Aspekt, bei dem ich dachte, ey, das ist total cool, sowas kenne ich gar nicht vergleichbar in dieser Art von Musik. Warum ist der Groove weg, obwohl Jack Owen da ist, der doch, wenn ich mich nicht völlig irre, auch bei Cannibal Corpse durchaus mal groovigere, langsamere Songs geschrieben hat?
Also eine Vermutung, man kann ja immer nur vermuten, also oder ich weiß es auch zu blöd. Also ich war einmal auf einem Six Feet Under Konzert und habe mitbekommen, dass Chris Barnes eine ziemliche arrogante Diva ist. So, und wenn du der Bandboss bist und holst jemanden dazu, ja, weiß man halt nicht, was die im Vorfeld irgendwie besprochen haben, ob es da so eine Hierarchie gibt oder ob man sagt, ey, jeder darf sich hier einbringen, ja, und wenn der gesagt hat, so, du bist bei Cannibal Corpse, kannst schnell Gitarre spielen, ich will geknüppellos, mach was. Ja, aber ja, das ist eine gute Frage, warum ist der Groove weg? Also ich meine, war ja genau das, was die Band so einzigartig gemacht hat.
Aber war der Groove nicht, weiß ich, Bringer des Blutes oder wie das Album hieß, habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf, aber das war doch schon, vorher hat sich das angebahnt, dass der Groove so, der wurde immer weniger und jetzt ist der komplett verschollen. Irgendwie.
Ich muss dazu auch mal sagen, ich weiß nicht, ob ihr euch des Umstandes bewusst seid, da liegen, glaube ich, noch reichlich Alben zwischen. Ich weiß gar nicht, ob ihr die alle bewusst kennt. Ich habe eben noch mal nachgeguckt. Ich muss sagen, mir war gar nicht bewusst, dass es ganz viele dieser Alben überhaupt gibt von Six Feet Under.
Also ich überlege auch gerade, was das letzte war, was ich auf dem Schirm, ich glaube die Maximum Violence, die ist glaube ich dann noch älter.
Ja, das müsste das dritte Album gewesen sein.
Ich glaube so Bringer of Blood oder Bringer des Blutes ist glaube ich und die 13. Ich weiß jetzt allerdings nicht genau, wie die Reihenfolge ist, aber wie gesagt,
also Bringer of Blood ist von 2003, ist also auch schon 21 Jahre alt.
Ja, krass.
Und 13 oder eben 13 ist dann von 2005. Und danach kam noch jede Menge anderes Zeug. Oh
Gott, sich.
Commandment, Death Rituals, Graveyard Classic 3, Wake the Night. Dann kamen die schon angesprochen Undead und Unborn.
Ja, aber da bin ich schon raus. Einfach weil, ey, wenn ich überlege, ich meine, wir haben ja die zwei Songs, die jeder ausgewählt hat, vielleicht, da sprechen wir ja vielleicht gleich noch drüber. Ja.
Genau.
Dann halte ich jetzt erstmal den Mund und komme gleich nochmal dazu, weil das, glaube ich, dann eine ganz gute Erklärung darstellt.
Ja, wenn ich ja auch gerade sehe, Crypt of the Devil, Torment, Unburied habe ich ja noch nie gehört. Nightmares of the Decomposed. Okay.
Ja, das war das Album davor. Das habe ich sogar irgendwie noch halbwegs wahrgenommen, dass das erschienen also, ist.
Ich meine, dass Death Metal nicht immer unbedingt das Rad neu erfindet und total kreative Namen hat, ist ja das eine. Das muss ja auch gar nicht sein. Dafür ist es ja Death Metal. Aber der scheißt ja einfach auf alles. Der nimmt irgendwas mit Zombie, Blood, Revenge of the Killing Dead und dann wird das in verschiedenen Reihenfolgen immer wieder aufgezählt und dann hast du 6 Alben fertig.
Ja, sag ich doch.
Ja. Wie damals der Power-Metal-Generator, ne? Da gibt es ja auch dann den Chris Barnes Album-Generator oder
so. Ja, genau. Chris Barnes Bullshit-Bingo.
Uiuiui. Wo wir genau bei Chris Barnes sind, bei dem Mann, der so mancher Mutter wahrscheinlich schlaflose Nächte bereitet hat durch die Texte, die er so bei Cannibal Corpse geschrieben hat. Er ist sicher auch, wie ich finde, ein großes Problem für seine eigene Band. Denn, also ich kann nur für mich sprechen, als ich die neuen Songs gehört habe, habe ich nur gedacht, Alter, was macht der denn da? Also klar, für manchen, der Death Metal nicht hört, ist ja wahrscheinlich sowieso die universelle Aussage, ja, bei Death Metal klingt Gesang doch immer scheiße. Und da muss man ja ganz klar sagen, nee, auch die Art zu singen im Death Metal hat ja was für sich. Aber Leute, was bitte ist auf diesem Album mit dem Gesang von Chris Barnes passiert? Also ich würde behaupten, das ist doch nicht natürlich. Da ist doch irgendwie nachgeholfen worden. Oder was meint ihr dazu?
Ja, Dennis darf gerne zuerst lospoltern.
Ja, da habe ich mir auch das Erste, da habe ich mir auch gedacht, so irgendwie, dass wiederum wie der rumkrächzen muss oder gemusst haben oder haben muss, mein Gott, um das jetzt so komisch da zu mixen, weil das klingt definitiv nicht nach dem. Oder der hat wirklich keine Stimme mehr und die hat einen Gastsänger oder ich bin, keine Ahnung.
Ja. Die haben jetzt so wie bei Chad damals, so Autotune im Death Metal erfunden oder so.
Da bin ich ja Vanilla Ice oder wie hieß die?
Dann war das Autotune aber kaputt, weil so soll das, glaube ich, nicht klingen.
Nein, also ganz kurz noch, ich weiß noch, bei True Carnage war das, glaube ich, da hatte der noch von Ice-T, hatte der sogar Gesangsunterricht gekriegt, wie er richtig atmet und so. Da gab es ja auch den Song One Bullet Left.
Stimmt, ja.
Oh ja.
Und da war die Stimme auch noch vorhanden. Ja, und die Stimme war auch gut vorhanden, aber wie gesagt, das macht mich jetzt sprachlos, ehrlich. Das ist
also ich finde, was du grundsätzlich viel im Death Metal hast, ich meine, ne, vor allem so im Laufe der Jahre entwickelt sich da ja wirklich tatsächlich die Gesangstechnik, dass das aus dem Zwerchfell kommt. Du musst, wie Dennis schon sagt, du musst richtig aus der irgendwie eine bestimmte Atmung haben, damit du das durchhältst. Und ich glaube, bei Chris Barnes, der hat einfach drauf geschissen, wie viele wahrscheinlich aus der Zeit, als das losging, und haben halt einfach immer ihren gemacht. So. Und ich meine, das hat ja auch lange funktioniert, nur wenn du deine Stimme halt so abfuckst, ja, und ich meine, der Typ, der kifft ja auch seit 1923 gefühlt. Ist so. Dass der überhaupt noch auf die Bühne kommt, so ohne irgendwie, also dass der das überhaupt noch hinkriegt, ja, ist halt das eine, aber ja, ich kann mir nur vorstellen, dass die irgendwas gemacht haben, oder wer weiß, vielleicht hat der auch irgendwie einen super Arzt bekommen, der ihm seine Stimmbänder wieder geregelt hat oder so. Also ich habe, das war das Einzige, an dem ich gesagt habe, so, ach krass, guck mal, da kommt ja wieder was raus. Also ne, man da ist ja wieder eine Stimme ansatzweise da, aber trotzdem halt nicht annähernd so, wie man ihn von früher kennt.
Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass er wahrscheinlich nicht das getan hat, was man bei dieser Art von Gesang tun müsste. Also ich glaube, jeder weiß, Gesang, der wie beim Death Metal klingt, da muss man die Stimme für trainieren, weil sonst machst du sie halt zwangsläufig kaputt. Weil deine Stimme ist nicht dafür gemacht, dass du 45 Minuten beim Konzert, also das kann ich ja nicht mal jetzt 3 Minuten, dann bin ich ja schon heiser.
Ja, guck dir den Corpse-Grinder an. Ja, der liefert seit Jahren ab. Und der ist dann aber auch so, der raucht nicht, der trinkt vorm Dings dann, was weiß ich, da seinen Lavendeltee oder seine Kamillenbrühe oder was er sich da reinschiebt. Ja. Das ist das Geilste, weißt du, da hat er so ein Wellness-Ritual, bevor er auf die Bühne geht. Und dann geht er auf die Bühne und sagt so, guten Abend, schlag den kleinen Babys bitte den Kopf ab. Weißt du so?
Ich hätte auch gedacht, der trinkt Jungfrauenblut oder so.
Ja, nee, der ist da so voll diszipliniert, ey.
Aber ich meine auch, dass Chris Barnes sich die Stimmbänder, entweder sind die entzündet oder die waren mal komplett im Eimer, weil das hörst du. Und dann kommt wieder das, wie Marcel meinte, wenn man das nicht richtig trainiert und oder zugekifft wie ein Elch irgendwie auf der Bühne rumgrölt und das falsch macht, das geht ja ganz schnell. weil er klingt für mich echt, als wenn da irgendwie die Stimmbänder richtig gelitten haben die letzten Jahre.
Erinnert mich an meinen Gastauftritt bei Dismine. Da war ich, war ich nämlich auch zu wie eine Natter und habe einfach ins Mikro gegrillt. Der Unterschied ist, dass Chris Barnes da richtig viel Geld mit verdient.
Ich weiß gar nicht, ist das wirklich so? Sind Six Feet Under so erfolgreich? Ich finde, das ist immer schwer, wirklich zu beurteilen. Ich weiß, ich habe sie das letzte Mal bewusst live gesehen vor, meine Güte, 12 Jahren, da haben sie in Wacken gespielt. Da war aber auch schon die Zeit, wo sie Cannibal Corpse Songs gespielt haben, weil, wenn ich mich nicht völlig irre, haben sie mit Stripped, Raped and Strangled angefangen. Und da haben sie auf einer der beiden Hauptbühnen gespielt. Aber ist das echt so? Sind Six Feet Under kommerziell gesehen eine große Nummer? Könnt ihr das irgendwie echt beurteilen? Ich kann es ehrlicherweise nicht.
Also ich persönlich glaube nicht wirklich, weil dadurch, dass ich eigentlich als Six Feet Under Fan irgendwie 6 Alben nicht kenne, die sind da bei jedem irgendwie vom Radar verschwunden. Schön, ne? Ja, vielleicht haben noch mal irgendwelche Neuen, die das gefunden und finden die toll, weil sie die alten Platten nicht kennen. Aber ich meine, weiß ich nicht. Die sind ja auch, gute Frage.
Ja, also ich weiß, wir haben die im Tour damals gesehen.
Ja, genau.
Das war auch ausverkauft. Ja, aber was geht im Tour rein? 500 Leute vielleicht?
Ja, 500, 600 würde ich denken, ja, irgendwie so.
Das ist, ja, also die Frage ist halt, ne, das ist jetzt vielleicht auch eher so eine Grundsatzfrage, ab wann ist eine Band kommerziell erfolgreich? Ja, natürlich sind sie keine Maiden oder auch keine,
Priest.
Ja, oder Priest, ja, die machen die Hallen natürlich voll, aber ist halt immer noch Death Metal und das ist halt immer noch so ein Nischen- oder Nischengenre, nenne ich es jetzt mal, ja, Selbst Possessed, eine der Erfinder, wenn man so will, des Death Metal, haben im Helvete in Oberhausen gespielt. Und da gehen auch, ich glaube, wenn du den Laden richtig zuballerst, auch 400-500 Leute rein. Ja, deswegen glaube ich schon, dem geht's nicht schlecht, aber wahrscheinlich nicht mehr so gut wie früher, sagen wir mal so.
Aber ich glaube schon, dass Chris Barnes in Anführungsstrichen Berufsmusiker ist, oder? Also mir wäre nicht bekannt, dass er irgendwie einer normalen Tätigkeit nachgeht.
Nee, wie denn? Der kifft 4 Kilo am Tag.
Ich stelle mir eine Wursttheke vor.
Genau.
Ja, der Problem ist, ich weiß ja nicht, ich kann mir gut vorstellen, dass er persönlich auch zu viel Gage will und dass der vielleicht deswegen auch nicht mehr gebucht wird, oder so könnte ich mir auch vorstellen.
Ich bin immer noch an der Wursttheke.
Ja,
haben Sie auch Salami?
Nee. Käse.
Ja. Genau, können Sie mir was empfehlen?
Fleisch.
Genau.
Oh wei, Leute. Das nimmt ungeahnte Ausmaße hier an.
Nee, aber von dem hat man wirklich noch nichts gehört, so ob der irgendwas. Weil bei den meisten, wie bei Cannibal Corpse, weiß ja auch, was der oder der noch nebenbei macht. Aber bei ihm weiß er gar nichts.
Habt ihr das mitbekommen? Der hat ja ich glaube, haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen? Ich weiß gar nicht mehr genau. Im Internet hat er groß rumgepostet, die ganzen Death Metal Bands, die jetzt rauskommen, sind alle nur noch scheiße und bla bla bla. Und dann hat Jamie Jester, der hat ja auch einen eigenen Podcast. Der ist aber nicht annähernd so groß wie der Metal-Markus. Also das wollen wir nur mal am Rand kurz erwähnt haben.
Ja, mindestens.
Der hatte den auf jeden Fall gesagt, jo, komm in den Talk, lass uns quatschen. Und dann hat er gesagt, nee, und haha, ha, und lustig und Kindergarten und so. Ja, wo ich mir gedacht habe, so, Alter, nur weil du bei Six Feet Under jetzt bist oder bei Corpse warst, ja, wer bist du denn, dass du irgendwelche Regeln aufstellst, welcher das Mittel gut ist oder nicht gut ist, und dann bringst du so eine Kackplatte raus.
Ja, also, wo wir vorhin ja schon auch den Vergleich zu George Corpse Grinder Fischer hatten, das kann man ja wirklich überhaupt nicht mehr vergleichen. Also auch früher hat Chris Barnes natürlich ganz anders gesungen, aber hör dir eine Cannibal Corpse Platte an. George Fischer bellt die Texte mit einer Präzision raus. Du fragst dich, wie schnell kann der Mann seine Lippen eigentlich bewegen? Weil du kannst ja, wenn du genau hinhörst, die Worte wirklich deutlich verstehen. Also ob man sie verstehen möchte, lassen wir mal dahingestellt. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Aber man hätte die Möglichkeit, sie zu verstehen. Jedes Wort artikuliert George Fischer wirklich sehr deutlich eigentlich und auch sehr klar. Chris Barnes nuschelt sich da ja einen zurecht, würde ich mal behaupten. Keine Ahnung, warum. Das ist auch eine Sache, die mir wirklich so aufgefallen ist. Wenn man dann schon versucht, wie Cannibal Corpse zu klingen und in diesen sehr hohen Geschwindigkeiten unterwegs ist, muss man diesem Vergleich eben auch standhalten. Und das gelingt absolut nicht, weil, hey, George Fischer ist eine Maschine, würde ich mal behaupten, auch am Gesang. Also was er da abliefert, ich kenne keinen, der mit solcher Präzision Texte rausbellen kann und seien sie auch noch so bescheuert.
Ja, was ich vor allem krass finde, mit was für einer Arroganz der Typ dann noch unterwegs ist, ja. Best Buddy, vor ein paar Tagen habe ich mich dann noch mit jemandem darüber unterhalten, die Purple zum Beispiel, ja. Da haben wir uns über die Made in Japan oder Live in Japan unterhalten, als der den Song Child in Time singt und da kommt so ein Part, wo der nur am Schreien ist, ja. Und wirklich für die damaligen Verhältnisse war das ultra, ultra krass. Ja, und heute können sie den Song aber nicht mehr spielen, weil ihnen Göllen sagt, sorry Leute, ich bin einfach zu alt, ich komme mit der Stimme nicht mehr so hoch, ja, ähnlich wie bei Painkiller, ja, ich meine, Rob Halford ist, wie alt ist der Mann, der ist über 70, glaube ich, ja? Ja, dass die überhaupt noch unterwegs sind, ist schon krass, ja, aber wenn ich es halt nicht mehr kann, sollte ich mir auch eingestehen, dass ich es nicht mehr kann und nicht dann irgendwie, ja, wahrscheinlich wie Chris Barnes, so, ey, mach mal Mikro hier, stell mal da den Knopf und dann klinge ich wie früher, weißt du?
Ja, wäre schön, wenn er wie früher klingen würde, aber der klingt ja noch schlechter. Ja. Da kannst du drehen, wie du willst, ey.
Ja. Ja, vor allen Dingen bei älteren Korpsscheiben kann man ja immer noch sagen, wenn da der Gesang scheiße klang, ey Leute, die sind 30 Jahre alt, da war die Aufnahmetechnik gerade für diese Art von Musik halt überhaupt nicht ausgereift. Aber heute kannst du es halt, ne? Und wenn es dann nicht so ganz on point ist, würde ich es mal nennen, könntest du es eigentlich auch noch richtig schieben, aber das scheint man ja auch nicht zu wollen, weil ich weiß, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass Chris Barnes bei so manchem Song dem Song auch einfach hinterher hechelt oder vorausprescht oder was auch
genau
immer.
Genau das wollte ich auch gerade sagen. Ja, wenn man die miteinander vergleicht, ja, wenn eine Ansage zum Beispiel, eine Ansage von einem Corpse Grinder, ja, dann sagt er, okay, for the ladies, und dann legt er los und die Halle fliegt weg. Ja, so, aber so ein Chris Barnes, ne? Der ist fertig und dann hörst du und du weißt nicht, okay, macht er gerade eine Ansage oder hat der den nächsten Song schon angefangen und wartet darauf, dass seine Jungs jetzt einsetzen?
Oder kippt er gleich um?
Also kippt er gleich um oder was passiert da gerade eigentlich mit diesem Typen?
Ja, ist schon nicht so schön.
Ja, schon nicht gut.
Ja, die Frage, weil ich mich stelle, wenn sie wieder auf Tour gehen nächstes Jahr oder so, die können das einfach noch gar nicht live spielen.
Die machen so, wie heißt das hier, so Lip-Sync oder wie? Eigentlich singt der Gitarrist oder so. Lip-Sync. Und hat dann so eine Hannibal-Maske auf und die sieht, dass der singt.
Die andere Theorie meinerseits wäre, die spielen die Songs auf halber Geschwindigkeit. Vielleicht haben sie dann wieder diesen mörderischen Groove von früher.
Stimmt.
Man weiß es nicht.
Könnte funktionieren sogar.
Vielleicht wurde die Platte auch zu schnell aufgenommen. Damals die LP ist, weißt du?
Im Mixer den falschen Knopf gedrückt. Und dann sagt er, ja, komm, jetzt lohnt es nicht mehr. Lass mal unter Candle Corp Sound laufen.
Aber eine Sache, mit der Chris Barnes, glaube ich, gar nichts zu tun hat, obwohl ich habe es nicht nachrecherchiert, ist der Sound dieses Albums. Ich muss dazu Folgendes auch mal sagen. Wenn neue Musik rauskommt, bastle ich mir normalerweise irgendwie eine Playlist, pack die ganzen Songs rein und drück auf Shuffle, einfach mal, um reinzukommen. Und an dem Tag, an dem Cannibal Corpse erschienen ist, ist jetzt auch so Happy Metal wie Freedom Call erschienen. Gut, sollte man vielleicht nicht hintereinander hören.
Aber ist guter Kontrast.
Ja, genau. Freedom Call ist ja very Happy Metal.
Ja.
Und als dann der erste Song im Shuffle von Six Feet Under kam, habe ich mich nur gefragt, Junge, was ist das denn für eine Produktion? Die klingt ja, also zumindest in dem Moment habe ich gedacht, ultra flach. Da ist ja überhaupt kein Volumen hinter. Und klar, wenn du kein Volumen hast, kriegst du auch keinen Groove irgendwie hin. Ne? Also auch wenn ein Riff noch so groovy irgendwie sein mag, wenn du nicht genug Bass irgendwo drin hast, dann zündet das ja ganz einfach nicht. Was würdet ihr denn sagen, wie klingt dieses Album vom Sound?
Also ich empfinde das ähnlich wie du. Ja, ich habe erst gedacht, das ist mein Subwoofer, dass ich den ausgemacht habe. Ja, weil er halt hinten, der hat halt hinten so einen Knopf und habe ich geguckt, ich so, nee, die grüne Lampe ist an. Und dann, ich dachte erst tatsächlich, es liegt an meiner Anlage. Dann habe ich einfach kurz als Referenz einen Song angemacht und wumms, war die Anlage doch wieder da. Absolut grottenschlecht. Ja, kann aber auch wieder sein, dass das so ein Move war, irgendwie, wir wollen back to the roots und wir wollen jetzt nicht so überproduziert klingen, also lassen wir einfach alles kacke klingen, dann ist es oldschool.
Schöne Theorie.
Ja.
Ich habe es eben mal tatsächlich nachgelesen. Wir müssen jetzt alle ganz stark sein. Produced by Jack Owen. Also jetzt falle ich gerade vom Glauben ab.
Ach du Heiliger.
Boah, jetzt muss ich mich outen. Wer ist das?
Ja, der Gitarrist, der bei Cannibal Corpse früher war.
Ach, der hat das ganze Ding auch noch produziert. Ja, okay, aber ist der denn als Produzent auch bekannt? Also macht er auch andere Sachen?
Wüsste ich jetzt nicht, aber ich hätte schon gedacht, dass er dann weiß, wie sowas. Na okay, hast recht, muss er ja nicht können. Nur weil er gut Gitarre spielen kann, muss er ja nicht ein guter Produzent sein.
Ja, worauf ich hinaus will, ist, du kannst auch eine richtig gut fette Metallica-Produktion haben. Ja, und trotzdem hat Lars Ulrich gesagt, nee, nimm mal den Bass raus bei der Justice for All, damit es geiler klingt. Ich meine, ich muss sagen, in dem Fall finde ich es tatsächlich geiler, aber darum geht es jetzt nicht. Aber vielleicht ist das tatsächlich irgendwie auch wieder so eine Chris Barnes-Ansage. Mach schön flach, kein Bass, wir sind oldschool.
Jedenfalls ist Chris Barnes als Production Assistant genannt im Booklet.
Ja, dann weiß er ja schon Bescheid, ey.
Genau, nee, Jack macht das mal nicht so.
Also, ey, Chris, was denkt, boah, Kinder, fuck you, Motherfucker, ich will ein Kiffen.
Mach mal,
dein Motherfucker.
Mach mal, jetzt die ganze mach Zeit mal wie früher. Um
Chris Barnes irgendwie schlecht zu reden, ne?
Ja, ich hab grad nochmal geguckt, hier, der Jack Owen, der taucht auch wirklich, der taucht nirgends was auf, dass der überhaupt produziert. Also ich kann es mir auch nur so vorstellen, dass Chris Barnes dann gesagt hat, komm.
Ja, ich meine, keine Kohle mehr. Keine Kohle mehr, ey, lass selber machen.
Ja, ja, und dann lass auch so ein auf echt, mach mal so, dass das wie alte Cannibal Corpse klingt. Ich kann es mir wirklich vorstellen, dass er das in seinem bekifften Kopf da gesagt hat. Ich kann es mir wirklich
und
vorstellen.
Und auch nicht im Studio produziert, sondern in Chris Barnes Bonzimmer.
Ja, ich finde auch jeden Song, wie du schon meintest, dass der Bass fehlt, bei manchen nicht, aber irgendwie wirkt das auch so, als wenn jeder Song irgendwie anders abgemischt ist. Von der Lautstärke, finde ich.
Ja.
Weil ich habe es jetzt auch überall getestet, irgendwie, weiß ich nicht.
Das habe ich in der Tat auch. Ich habe dieses Album auf mindestens 4 verschiedenen Geräten gehört, weil ich dachte, ja, vielleicht liegt es ja wirklich daran, dass, keine Ahnung, gut, das Subwoofer hätte nicht aus sein können bei mir, aber gute Kopfhörer, schlechte Kopfhörer, Lautsprecher, keine Ahnung was. Aber es wurde leider nicht besser oder voluminöser.
Ja. Genau, kann ja sein, dass das fürs Handy ausgelegt ist oder so, weiß ich ja nicht.
Aber nur, genau. Ey. Optimized for Handy Speaker only.
Genau. Made to download.
Oh, feier, ey.
Jetzt haben wir ja sehr ausführlich zum Ausdruck gebracht, dass wir das neue Album nicht gut finden und auch, vielleicht waren wir ein bisschen gemein, aber hey, das darf man ja auch mal sein. Aber wir würden ja nicht jetzt hier so darüber reden, wenn es eine Zeit nicht gegeben hätte, in der wir Six Feet Under geil gefunden hätten. Darum lasst uns doch mal ein bisschen in Erinnerung schwelgen, wie das damals war. Darum, Dennis, du gerne als erstes. Welcher war der erste Song, den du jemals von Cannibal Corpse, Quatsch, nicht von Cannibal Corpse, Cannibal Corpse gerne auch. Also welcher war der erste Song, den du jemals von Six Feet Under gehört hast und der quasi in dir den Impuls ausgelöst hat? Boah, das ist geil, da muss ich mal mehr von hören. Falls du dich noch genau erinnern kannst.
Painkiller, ah nee.
Ja. So, ja, stimmt.
Nee, tatsächlich Death or Glory. Ich weiß auch gar nicht, wie ich den Song gefunden habe. Das war wieder, was weiß ich, hier mit 56 kW Modem oder so. Ne, und der Song, weiß nicht, der hat sich so eingebrannt. Schön langsam, ich weiß ja, den Song kennt ihr bestimmt, ne? Death or Glory.
Mhm.
Ja. Ja, schön langsam und dann habe ich gedacht so, boah, und dann direkt mal weiter reingehört. Ja, das war das erste so, wo ich dann hängen geblieben bin bei Six Feet Under. Mein Gott.
Ja, es ist so irritierend, weil das neue Album so klingt, denken wir die ganze Zeit, das ist alles von Cannibal Corpse.
Ja, genau. Ja, ist wirklich so.
Red nicht über Iron Maiden.
Ja, okay, ist vom Album Warpath, ne, wenn ich mich nicht völlig irre, Death or Glory. Also ist auch schon wahrscheinlich länger her. Ja. Jetzt nicht so gestern oder vorgestern.
Nee, was war das denn? Ich guck mal schnell, aber das müsste Warpath sein.
Ja, die Platte ist Warpath auf jeden Fall.
Ja, die habe ich nämlich auch noch hier stehen.
Oh ja, die war auch gut.
Ja, 97 kam die raus, ja, Alter. Heieiei.
Boah.
Lang ist es ja, genau.
Aber richtig
lang. Marcel, wie ist es bei dir?
Also der erste Song, den ich je gehört habe, war tatsächlich von der allerersten Platte. Also das ist, glaube ich, auch der offiziell, zumindest offiziell der erste Song, ist The Enemy Inside.
Ja.
Direkt von der ersten Platte, als ich das gehört habe, da, boah, Junge, das hat eingeschlagen wie, ja, wie man so schon sagt, eingeschlagen wie eine Bombe.
Der letzte war auch ein geiler Song, genau wie Revenge of the Zombie, ey. Boah.
Ja, aber der war auch schon ein bisschen schneller.
Ja, genau.
Also ich weiß es bei mir in der Tat auch noch. Ich habe diesen Song noch nicht mal von Six Feet Under selbst gehört, sondern eine Band hat ihn gecovert. Eine Band, mit der ich damals gemeinsam ein Konzert hatte. Das ist auch irgendwann, ja, um die Nullerjahre rum muss es wirklich gewesen sein. Die Band hieß Stillbirth, die gibt es mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr.
Doch, gibt's noch.
Nee, ist eine andere.
Ach so, eine andere, okay. Ja.
Also mit der hatten wir ein Konzert. Und wir hatten eine Gastband aus einer anderen Stadt. Wie die heißt, weiß ich gar nicht. Und die haben einen Song gecovert, den Chris Barnes gern mal wie folgt angesagt hat. This is the one about the wolf. It's called Lycanthropy.
Oh, ja.
Okay. Und der Song fängt ja auch mit einem Mörder-Groove am Anfang an. Also ich auch nur dachte, Alter, was ist das denn? Da musste ich mich erstmal schlau machen, von welcher Band im Original denn wohl dieser Song ist. Und dementsprechend war auch Haunted das erste Album, was ich jemals von ihnen gekauft und oder gehört habe.
Ja.
Und ja, das hat mich auch damals, also Lycanthropy, muss ich wirklich sagen, ist immer noch ein Song, den ich jederzeit anmachen würde, also nicht nur würde, den ich auch ab und zu immer noch mal gerne höre.
Ja.
Und klar, der klingt aus heutiger Sicht vom Sound auch natürlich nicht mehr up to date. Das ist von 96 oder 97, ne? Das kann man jetzt schwerlich leugnen, dass das heutzutage vielleicht ein bisschen flach klingt, aber auf eine, wie ich finde, ganz andere Art und Weise. Das war wirklich meine erste Begegnung mit Six Feet Under. Cannibal Corpse kannte ich davor schon, fand ich aber damals gar nicht gut, das weiß ich noch, weil da hat man nichts verstanden.
Was würdest du denn sagen, jetzt, guck mal, ich stelle dich eine Gegenfrage.
Ja, gerne.
Würdest du denn sagen, was wäre so, wenn dich jemand fragt, der repräsentativste Song, den du jemandem empfehlen würdest?
Von Six Feet Under?
Mhm.
Das ist eine sehr gute Frage. Also spontan hätte ich gesagt, War is Coming. Müsste der Opener vom Warpath-Album sein.
Boah, das ist auch, mit den Kriegssirenen am Anfang.
Ja.
Genau.
Ja.
Und die tiefe, wow. Die schöne tiefe Stimme, wo man auch den Text wirklich verstanden hat.
Mhm. Wow.
Das würde ich wirklich denken. Hättet ihr noch spontan den Signature-Song, wo ihr denkt,
wo ich sagen würde, wenn du den Song geil findest, dann findest du die ganze Band geil. Ist für mich Human Target.
Ja.
Human Target. Oh ja.
Und der fängt ja auch an so da 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 da. Das ist so. Der ist zwar jetzt auch nicht ultra schnell. So Revenge of the Zombie ist natürlich auch ein Ultra-Song, der die geil repräsentiert. Aber ich finde so genau um diesen Groove so rüberbringt, ist genau so. Das ist so wie so, ich finde, Human Target ist so das Walk von Pantera bei Six Feet Under.
Ein sehr schönes Gleichnis.
Ja.
Habe ich vollkommen verstanden, was du meinst. Das sind auf jeden Fall Songs, die cool sind.
Ja, ich wäre auf jeden Fall.
Das war aber auch deine. Ja?
Achso, ich wollte nur sagen, ich wäre bei dem Song, den Marcel als erstes von Six Feet Under gehört hatte, damals Enemy Inside, würde ich jederzeit jemand vorspielen, weil da auch der Anfang und das ganze Lied irgendwie stimmig ist.
Der ist auch für Six Feet Under-Verhältnisse relativ lang, glaube ich, oder? Der knackt ohne Probleme die 4-Minuten-Marke. Und Six Feet Under-Songs gehen ja sonst gerne nur so 3 bis 3,5, ne?
Ja, ich glaube auch so 4 Minuten 30 oder so. Ja, locker, ja. Stimmt.
Der ist schon relativ lang für Six Feet Under-Verhältnisse. Ich habe mal mit Hannes von The Prophecy 23 gesprochen. Er ist ein großer Fan von 420, der guten alten Kifferhymne.
Ach, jo, stimmt, das ist ja irgendwie den ihr Zauber, ihre Formel oder da heißt, ihr Kodex oder so, ne? 420.
Ja, ich glaube, 420 ist wirklich ein gebräuchiger Code für das Konsumieren von Hasch.
Ja, ja.
Und darum, ja, das ist ja auch irgendwie so ihr Signature-Move, ne? 420 ist ja gern irgendwie bei Ihnen so drin. Wenn ich aber abschließend noch einen Song jetzt nennen müsste. Also Leute, für euch, wir packen die Songs natürlich in die Podcast-Playlist. Natürlich jetzt keine vom aktuellen Album, weil wenn ich euch jetzt nach Empfehlungen davon fragen würde, käme das, glaube ich, sehr seltsam drüber. Voll scheiße, die Platte. Was soll, packen wir was in die Playlist? Ja, warte. Dementsprechend packen wir die bis hierher genannten Songs natürlich in die Podcast-Playlist. Die da eben wären The Enemy Inside und Human Target, müssten beide vom ersten Album Haunted sein.
Ja, ich glaube schon, ja.
Dann Death or Glory von Warpath und nochmal The Enemy Inside als Empfehlung von Dennis. Ist jetzt leider doppelt, packen wir nicht zweimal rein. Und von mir dann Lycanthropy ist auch vom Haunted-Album. Und ich zücke an dieser Stelle noch einen Song, der tatsächlich ein bisschen neuer ist. Wobei neuer heißt auch erst über 20 Jahre alt. America the Brutal vom Bringer of Blood oder wie es ja auch in Deutschland heißt, Bringer des Blutes Album. weil das war auch ein cooler Song, wie ich finde. Der ist zwar auch schon ein bisschen schneller, aber auch da hast du immer noch diesen Groove. Und ich weiß nicht, ich finde bei America the Brutal singt Chris Barnes auf eine sehr interessante Art und Weise. Das ist ja dieses No War, ne, versucht er ja da irgendwie
No War umzusetzen.
Ja, genau, er wackelt da so ein bisschen.
Ja.
Genau. No War.
No War. So.
Geil,
no War, weißt du, wollte er eigentlich singen. Aber wir drei schmecken immer seine Stimme und klingen ja wie drei alte Weiber.
Ich habe das auch nie gelernt.
Ja gut, das ist richtig, ja.
Aber stimmt denn?
Und keiner von uns verdient Geld damit.
Nee, aber in 3 Jahren sind wir alle reich. Und dann lachen wir über Chris Barnes, wenn er bei uns anfragt. Dann schicken wir den weg und sagen, komm mit neuer Musik, du Vogel.
Genau. Nee, du musst zurückschreiben, wer bist du?
Genau, klingelt aber, dein Handy, ja.
Aber ich muss sagen, Chris? So,
who is Chris?
Aber wenn man so überlegt, also Murdered in the Basement ist auch so ein Ultrabrett. Ja, oder boah, One Bullet Left mit Ice-T, der hat schon geile Dinger rausgebracht. Deswegen ist es eigentlich umso trauriger, was da jetzt bei rumkommt.
Richtig, genau. Also Leute, ihr merkt, wir finden das aktuelle Album vielleicht scheiße, aber ich glaube, jeder von uns hat tiefen Respekt vor dem, was Chris Barnes in der Vergangenheit auf die Beine gestellt hat. Also bei mir ist es auf jeden Fall so, weil ich weiß,
ja, absolut. Definitiv.
Er hat halt etwas geschaffen, jetzt vielleicht natürlich nicht alleine, weil die Musik zu den alten Songs hat er ja auch nicht komponiert, aber er hat auf jeden Fall etwas geschaffen, was man bis dahin so nicht kannte, und er hat es auch eine relativ lange Zeit auf einem ordentlich hohen Niveau durchgezogen. Das muss man wirklich mal an dieser Stelle sagen. Und ja, der Mann ist alt geworden, hat vielleicht auch ein bisschen zu viel gekifft. Da steht er ja auch zu. Und es ist ja nicht so, dass wir jetzt ihm ja irgendwas unterstellen würden. Ich glaube, er findet das auch noch cool, sich irgendwie immer kiffend überall zu zeigen. Ja. Ich weiß gar nicht, kennt ihr die DVD, die es mal irgendwann um 2003 rum gab? Double Dead Redux oder so hieß die?
Ja,
Double Dead, die habe ich sogar.
Ja. Also da frönt er ja auch sehr offensichtlich dem Konsum von nicht gerade wenig Gras und hält es auch noch so demonstrativ in die Kamera, ne? So, oh, guck mal.
Ja, der hat auch mal erzählt, wo er auf Tour war und alle haben sich gewundert, warum so viele Äpfel in den Turbos sind. Und hat erzählt, wenn die an der Grenze sind und die sehen halt Grinder und sowas, also ne, für die Leute, die das nicht kennen, Grinder sind so eine Gerätschaft, um das Gras zu zerkleinern, damit es in den Joint passt oder wo auch immer man das reinhaben will. Und das ist natürlich dann für eine Grenzkontrolle sofort, aha, hier sind Drogen im Spiel. Und deswegen hat er einfach immer Apfel geraucht. Das erkläre ich jetzt nicht, das kann man googeln, was Apfelrauchen bedeutet.
Klingt aber geil.
Ja, also es funktioniert halt offensichtlich. Du musst halt, ne, du brauchst immer nur irgendwas, wo du quasi eine Öffnung reinbohren kannst und wo irgendwo anders auch eine Öffnung ist, damit Rauch von A nach B kommt. Egal. Ja, und das war auch geil. Das erzählt, die haben immer so voll den Apfelkonsum und Apfelverbrauch, aber keiner, der im Bus ist, isst auch nur einen Apfel, sondern das ist auch wieder alles nur für die Kifferei.
Und wahrscheinlich, wenn du einen dieser Äpfel dann essen würdest, wärst du wahrscheinlich selbst ultra high.
Boah, bestimmt, ey. Auch, ey. Guck mal, Markus hat eine Marktlücke entdeckt.
Ja, von dem Video siehst du ja auch mal so eine Riesentüte. Ich weiß gar nicht, wie sieht das aus, wie so eine Frischhaltetüte, voll.
Das ist dann kein Apfel, das ist dann ein Kiff. Ach, egal.
Kipfel.
Ein Kipfel. Komm, versuch es. Ja. Versuch die Kreation.
Ein Kipfel.
Kipfel.
Nee, ein Kipfel ist was anderes, das ist ein Keks.
Ja.
Vanillekipferl, Apfelkipferl.
Genau, Apfelkipferl. Wow. Ich will Holland, Vanillekiffen. Nein.
Ah, gut, ja, Bildungsauftrag für den Podcast auch wieder erfüllt, ne? Also Leute, wisst ihr Bescheid, wenn ihr mal ins Ausland fahrt, dann immer Apfel rauchen und nicht Joint.
Ist gesünder.
Ich muss dazu sagen, es war sehr befreiend, einfach mal hier so voll loszubashen. Kann natürlich sein, dass du nächste Woche dein Format dicht machen musst, weil du Morddrohungen erhältst von 60 anderen Fans, aber damit musst du dein Leben.
Ja, freie Meinungsäußerung, ne? Also da stehe ich, glaube ich, drüber.
Ja, okay, ja, das ist schon richtig.
Und insofern mögen Leute sich dann darüber lustig machen, ja, ihr meckert über den, ihr könnt es ja selbst nicht besser. Habe ich auch nie behauptet.
Nö. Ich muss ja auch niemandem irgendwie meine Musik irgendwie aufs Ohr drücken.
Genau, so ist das.
Ja.
Also ich glaube schon, dass man seine Meinung frei sagen darf.
Ja, und wir haben ja auch ein Album unter, weiß ich nicht, 25, wovon wir ja 20 gar nicht kennen, haben wir ja festgestellt, aber ja, ich meine, genau. Jeder darf mal eine Gurke rausbringen.
Ja, erschreckend ist halt, dass es auf so vielen Ebenen eine Gurke geworden ist, wie ich finde.
Allerdings.
Also wenn man einfach gesagt hätte, der Gesang klingt scheiße, aber die Songs sind geil und die Produktion ist fett, hätte, glaube ich, jeder gesagt, ja gut, der Mann ist alt. Wenn die Produktion scheiße klingen würde, aber die Songs wären geil, ne, würde auch jeder denken, ja gut, vielleicht haben die nicht mehr so viel Kohle und haben es dann lieber selbst gemacht, wäre ja auch legitim.
Ja.
Aber es ist halt so dieses Gesamtpaket, ja, würde ich es mal nennen. Ne? Dass man wirklich, also ich habe ja wirklich lange auch überlegt, ob ich das wirklich machen möchte. Ob ich so mal wieder über etwas reden möchte.
Ja.
Aber ich habe auch gedacht, ja, warum denn nicht? Also seine Meinung darf ja jeder sagen. Und ja, mein Gott, schlechte Werbung gibt es auch nicht. Ne? Also vielleicht rennen jetzt ja alle los und kaufen die neue Platte, die das hören und denken, das muss ich mal hören, ob die wirklich so schlimm ist.
Ja, das ist natürlich auch gutes Marketing.
Also ich habe es zumindest mal so gelernt. Es wird eher jemand irgendetwas sich anhören oder kaufen, wenn jemand sagt, wie scheiße das ist, als wenn jemand dir erzählt, wie geil das ist.
Das stimmt.
Ich verstehe es selber nicht.
Ja.
Aber es ist bei mir ja auch so. Wenn mich jemand fragt, hast du das und das gehört, das ist so scheiße, das musst du dir anhören. Oder hast du diesen Film mal gesehen, der ist so schlecht, den musst du gucken. Also das zieht bei mir auf jeden Fall auch wesentlich mehr, als wenn jemand sagt, oh, hier, der neue Avatar, der war so geil. So, ja, ja, klar.
Ja.
War er nebenbei auch nicht, aber egal, ist nur meine Meinung.
Ja, ja. Dann können wir direkt noch eine Folge über den zweiten Independence Day machen.
Oh Gott!
Nee, den habe ich in der Tat nicht gesehen.
Das Gott!
Habe ich mich geweigert. Hat der nicht auch so einen tollen, tollen Titel?
Ja, Wiederkehr, wow.
Auch so ganz kreativ, ne?
Die wollten den Film nennen Revenge for Killing, aber...
Der war schon patent drauf.
Genau, ey.
Da kam einer und hat gesagt, no.
Nee, das, die Motherfucker.
Genau, können wir den machen?
Nee.
Nee. Oh Gott.
But I have a song title called Revenge of the Zombie. Maybe you can use this. Nee, wir machen einen Weltraumfilm. Oh weia, oh weia. Ich sehe schon die Klagewelle auf uns zu. Aber letztes Mal war es auch nicht so schlimm.
Wir wurden eingeladen.
So. Schön. Aber ihr hattet ja hoffentlich euren Spaß. Also es war jetzt ja, wie du schon sagtest, sehr befreiend.
Erstens das und mit dir ist es sowieso immer ein inneres Blumenpflücken.
Ein inneres Blumenpflücken? Oh, das
ist ja, hab ich aber ganz,
vielen Dank.
Ganz tief in die Repertoire-Kiste gegriffen.
Ah, schöne.
Ein inneres Blumenpflücken. Jo, möchtet ihr sonst noch den Hörern da draußen irgendwas sagen zu Six Feet Under, Chris Barnes oder sonst irgendwas?
Boah, hört euch das neue Album an, gibt aber kein Geld dafür aus. Irgendwie fragt eure Schwester, ob ihr bei Spotify mal reinhören dürft. Und ihr werdet uns mit Sicherheit recht geben und supportet Markus. Abonniert den Markus, genau, den Metal-Podcast von Metal Markus. Und ja, vielen Dank nochmal für die Einladung.
Ja, sehr gerne.
Ja, auch als erstes supportet Markus. Und wenn ihr Six Feet Under hören wollt, dann hört erst in die alten Platten rein und dann hört euch das Neue an. Sonst seid ihr abgeschreckt.
Ja.
Leider.
Das auf jeden Fall. Ansonsten hört natürlich auch ihr Tod und Teufel sehr fleißig, beziehungsweise schaut es. Ne? Es ist ja eigentlich mehr ein YouTube-Kanal, wenn ich das noch immer richtig in Erinnerung habe.
Genau, ja.
Und ja, wir sind mit unserer Meinung, glaube ich, nicht ganz allein. Ich habe eben mal schnell die Metal Archives besucht. Killing for Revenge hat 3 Reviews und eine Durchschnittsbewertung von 19%.
Boah, ja.
Was?
Komisch. So viel? Also 15% einmal, 21% und einmal 22%. Mit Überschriften wie Oh Gott, here we go again. Chris, just stop. Finde ich auch sehr schön als Überschrift. Und Torturous Trash. Das ist cool, das gefällt mir. Boah. Soll man eine Band gründen, die so heißt?
Torturous Trash. Gibt es bestimmt schon 3 in Mexiko.
Torturous Trash of Revenge.
Torturous Revenge of the Zombie 3.
Genau. Inspiriert von diesem wunderschönen Namen Torturous Trash verabschiede ich mich von euch allen. mit einem Zitat, das ist mir jetzt ganz spontan eingefallen. Murderer, I raped the dead, torture killer. Vielen Dank an euch beide. Bis zum nächsten Mal.
Danke dir.
Ciao. Danke. Ciao.